liebe Freunde und Interessenten, ich grüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde aus Meckenheim. Wie jedes Mal am Anfang, einen ganz kleinen Rückblick, wie die Bibelstunde zustande gekommen ist und wie wir die Bibelstunde begehen. Eine telefonische Bibelstunde ist ja etwas, was nicht üblich war, zumindest früher nicht. Zur Bibelstunde kommt man zusammen in einen Raum, hat die Bibel, liest den Text und tauscht sich über den Text aus. Aber als die Zeit der Corona-Einschränkungen vom Staat her kam, war manches schwierig. Und wir sagten, wir sind in jedem Fall den Geschwistern Gottes Wort schuldig. Und so begannen wir als erstes unser Gottesdienst ins Internet zu übertragen. Das machen wir bis heute. Die Internetadresse heißt www.gemeinschaft-meckenheim.de und auch auf diese Telefonnummer, die ihr gewählt habt. Später kamen dann noch die regelmäßigen Bibelstunden dazu. Die findet ihr allerdings nur auf diesem Telefon. Mein Name ist Rainer Wagner. Ich bin der Prediger oder wie man heute oft sagt, Gemeinschaftspastor der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Das ist das Meckenheim, das in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße liegt. Unsere Gemeinde gibt es schon relativ lange. Seit über 50 Jahren haben wir ein Gemeindehaus, wo sich die meisten Aktivitäten der Gemeinde abspielen. Es ist dort in diesem Meckenheim bei Neustadt, in der Sandgasse 31. Wenn Sie einmal in unsere Region kommen und keine Gemeinde kennen in der Nähe, sind Sie bei uns immer herzlich eingeladen. Der normale Gottesdienst findet in Meckenheim 10.30 Uhr sonntags statt, dort im Gemeindehaus in der Sandgasse 31 und die Bibelstunde mittwochs abends um 19 Uhr. Sie sind natürlich immer willkommen, auch bei den Übertragungen. Die Übertragungen des Gottesdienstes am Sonntag sind immer ab 10.30 Uhr. Man kann sie aber im Internet und auch auf dem Telefon noch später herunterladen und miterleben und sozusagen auch geistlich gesehen mitfeiern. Wenn ihr zu einer bibeltreuen Gemeinde gehört, dann möchte ich euch aber trotzdem daran erinnern, dass dort euer erster Platz ist. Es haben sich nach den Corona-Zeiten einige fast ganz auf Übertragungen festgelegt. Übertragungen sind zu wenig. Es ist notwendig, dass ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen habe. Auch wenn wir gern die Bibelstunden und Gottesdienste ins Internet stellen. So möchte ich euch doch bitten, sucht auch gerade die Gemeinschaft eurer Gemeinde, in der ihr eure innere Heimat habt, auf, dass ihr nicht nur von diesen Medien abhängig seid. In unseren Bibelstunden, jeweils mittwochs, behandeln wir den gleichen Bibeltext, der auch in der laufenden Woche, meist ab Donnerstag, immer auf dieser Telefonnummer liegt. In den Bibelstunden gehen wir ganze biblische Bücher durch. Zurzeit sind wir im Kolosserbrief. Und es ist hochinteressant, wenn wir lesen, was Paulus damals vor 2000 Jahren geschrieben hat. Und wenn wir dann unsere jetzige Zeit ansehen und feststellen müssen, so vieles ähnelt dem, was wir heute erleben. Manche Gefahren, die er nennt, sind bis heute Gefahren, aber vor allen Dingen erkennen wir in den Bibelstunden die Größe unseres Herrn nicht. Wir nutzen unsere Bibelstunden natürlich auch missionarisch. Ich möchte euch nochmal ermuntern, gebt die Telefonnummer und vielleicht auch die Internetadresse auch anderen weiter, vielleicht hat gerade denen auch der Herr etwas Wichtiges dadurch zu sagen. Wir versuchen etwas Gemeinschaft auch bei den Übertragungen herzustellen und so, dass wir dann wenigstens ein gemeinsames Lied singen. Das könnt ihr dann auch am Telefon mitsingen. Wir finden die Lieder, die ich angebe, in zwei verschiedenen Liederbüchern. Einmal im Gemeinschaftsliederbuch, das in der landeskirchlichen Gemeinschaft bzw. den Stadtmissionen üblich ist, Jesus unsere Freude, oder auch im geistlichen Liederschatz, der in vielen Brüdergemeinden eines ihrer wichtigen Liederbücher ist. Die Nummern sind verschieden, aber ich sage jeweils die Nummern an, dann werdet ihr eine Übertragung des Liedes hören und dürft gern mitsingen. So viel soll es als Vorwort gewesen sein. Und jetzt wollen wir mit der Bibelstunde beginnen. Auch eine telefonische Bibelstunde ist ein Gottesdienst. Und jeden Gottesdienst beginnen wir im Namen des einzigen wahren Gottes, des dreieinigen Gottes, an den wir Christen, wir Gotteskinder glauben. In seinem Namen begehen wir auch diese Bibelstunde. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und hast am Kreuz von Golgatha dein Blut für unsere Sünden vergossen. Herr, wir wissen's, wir sind Sünder. Und wir wissen auch, wenn dein Vater gerecht ist, müssen wir für unsere Sünde bestraft werden. Die einzig wahre Bestrafung wäre der ewige Tod, die Verdammnis. Aber du, Herr Jesus, hast uns so lieb, dass du die Strafe auf dich genommen hast, damit wir nicht verdammt werden am jüngsten Tag. Und noch viel mehr, Herr, hab Dank, dass du auch in unserer Lebenszeit durch dein Wort mit uns redest. Hab Dank, dass du jetzt auch durch das, was wir am Telefon sagen und hören, zu unseren Herzen sprichst. Amen. Lasst uns jetzt das bekannte Gemeinschaftslied singen, ein altes Glaubenslied, wo etwas ausgedrückt wird für das, was wir durch Jesus haben wollen. Es heißt, ich brauche dich alle Zeit. Ihr findet es im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 388 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 432.
Thank you.
Kleine Störung vor, wie ihr es eben erlebt habt, aber wir haben eben kein professionelles Aufnahmestudio, aber das Wichtigste bekommt ihr mit. Nun wollen wir im Kolosserbrief fortfahren. Ich lese aus einer neuen, sehr gut verständlichen Bibelübersetzung am Anfang den heutigen Text vor. Aber wie jedes Mal gehen wir dann später an dem Übersetzung von Hermann Menge und vor allen Dingen an der Übersetzung von Dr. Martin Luther entlang, die vielen von euch wahrscheinlich viel gebräuchlicher ist. Der heutige Text findet sich im Kolosserbrief, Kapitel 2, von Vers 16 an. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder was ihr an Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild oder auch ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Ich unterbreche einmal ganz kurz den Text. Hier steht, das Erhalten von bestimmten Speisen war im Alten Testament üblich. Das Halten bestimmter Feste wie des regelmäßigen Sabbats oder besonderer Extrafeiertage an bestimmten Neumonden. Alles das waren nur vorläufige Dinge. Und Paulus erklärt hier, sie waren wie ein Schatten dessen, was durch Christus kommen wird. Ein Schattenbild des Zukünftigen. Also nicht die eigentliche Substanz. Die Substanz des Evangeliums ist Jesus Christus. Aber im Alten Testament gab es natürlich nicht ohne Grund bestimmte Feiertage, die gehalten wurden, bestimmte Speisen, bei denen man sich zurückhalten sollte. Sie sollten so eine Art Schatten sein, so eine Art Symbol auf das, was kommen wird. Aber das Symbol ist doch nichts. Nun, ich lese weiter von Vers 18. Lasst euch das Heil von niemanden absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Hier schieben sich Menschen im Mittelpunkt, statt sich an den zu halten, der das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist. Das ist Jesus. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib, mit dem Leib ist die Gemeinde gemeint, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wie beim Körper, so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben und die Prinzipien dieser Welt für hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann wieder so, als wäret ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal anrühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand, keinen ewigen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese scheinbare Demut selbstgewählten Gottesdienstes, diese Schonungslosigkeit gegenüber den eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert, dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Nun, Geschwister, die Leute in Korinth hatten, in Kolossee hatten Probleme. Ich habe es schon in den letzten Bibelstunden gesagt, es gab damals eine Sektenlehre, die mit verschiedenen Dingen versuchte, Gläubige an sich zu ziehen. Man nannte diese Sektenlehre die Gnosis. Das Wort Gnosis heißt Erkenntnis. Das heißt, die Vertreter dieser Sekte sagten, wir haben besondere Erkenntnisse, die der normale Christ nicht haben kann, die aber für ihn wichtig sind. Deswegen folgt unserer Gnosis, unserer Erkenntnis. Im heutigen Abschnitt wird auf etwas hingewiesen. Diese Gnosis, die dort in Kolossee zu Problemen führte, hatte eine innere Verwandtschaft zu jüdischen Ordnungen. Es gab Gnosis in verschiedener Form. Manche hatten direkt die Ordnungen, wie sie im griechischen Heidentum da waren. Aber einige Gnostiker verbanden ihre gnostische Lehre mit jüdischen Dingen. Einig waren sich die Gnostiker aber im Folgenden. Sie sagten, der Leib des Menschen, er taugt ohnehin nichts. Ihn können wir vernachlässigen. Er wird eines Tages weg sein. Es geht nur um den Geist. Das ist eine Sache, die klingt im ersten Moment sehr gottesfürchtig. Ja, der Geist, das ist großartig, das ist von Gott. Aber der Leib, der ist nicht so bedeutungsvoll. Die Gnostiker dieser Prägung, die es damals gab, die es aber auch heute immer wieder einmal gab, wiesen jetzt darauf hin, dass man bestimmte Speisen nicht essen darf. Dass man nichts mit ihnen zu tun haben darf. Oder auch, dass man ganz bestimmte Tage als besonders heilig ansehen muss. Heiligere Tage wie die normalen Tage. Was schreibt uns der Apostel Paulus? Er sagt als erstes einmal, das ist alles typisch für menschliche Religion. Die, die das vertreten, sind typische Religionsvertreter. Liebe Schwester, lieber Bruder, Nur deine Lebensverbindung zu Jesus bringt dich mit Gott zusammen. Nicht deine frommen Werke. Hast eine Religion. Das ist der Versuch des sündigen Menschen, sich zu Gott hochzuarbeiten. Aber Geschwister, das können wir nicht. Ein Prophet im Alten Testament sagt einmal, kann ein Moor, also ein Farbiger, ein Afrikaner, ein Neger, sich so lange waschen, bis er weiß ist? Kann ein Panther seine Flecken so lange lecken, bis sie weg sind? Nein. Genauso wenig könnt ihr, die ihr das Böse tun, gewöhnt seid, Gutes tun. Das ist der Religion. Religion will den Menschen veredeln, kann es aber nicht. Nun, wie sieht das heute aus? Ich will erst mal ganz kurz auf die anderen Religionen schauen. Da gibt es die Religion der Juden. Die Juden an und für sich, auch wie sie heute leben, sind keine Kinder Gottes. Ein Kind Gottes wird man, wenn man Jesus annimmt. Die Juden glauben zwar an den richtigen Gott, aber sie haben Jesus nicht angenommen. Aber um diesen Gott, den wir ja auch kennen, jetzt richtig zu ehren, meinen sie, bestimmte Speisen nicht essen zu dürfen. Zur Ehre dieses Gottes essen sie nur koscher. Koscher heißt rein. Und sie sagen, nur das Fleisch von bestimmten Tieren ist rein. So ein reines Tier muss gespaltene Klauen haben, aber gleichzeitig auch wiederkäuen. Ein Schwein hat zwar gespaltene Klauen, aber käut nicht wieder. Ein Pferd käut zwar scheinbar wieder, aber hat keine gespaltenen Klauen. Oder ein Klippdachs, das ist so eine Art Kaninchen. Es kaut wieder, aber es hat keine gespaltenen Klauen. Das darf alles nicht gegessen werden. Aber dann geht das noch viel weiter. Es darf das essen, wo Milch damit zusammenhängt oder Sahne oder Butter, nie in irgendeiner Verbindung zu Blut stehen. Wenn das in eine Verbindung kommt, dann ist die Speise absolut unrein. Überhaupt, Fleisch und Milch, hier darf nie zusammenkommen. Deswegen haben die strengen Juden zwei Küchen. Eine Küche, in der nur Speisen mit Milch hergestellt werden. Und eine, wo nur Speisen aus Fleisch hergestellt werden. Die Juden geben dann Gaststätten, Lokalen eine Bescheinigung, ihre Rabbiner. Sie prüfen die Lokale, ob die das so ganz genau halten und dann kriegen die Bescheinigung koscher. Ich bin ja schon fast 40 Mal in Israel gewesen. Oft bekam man auch im Flugzeug schon Essen. Und dann in dem Flug nach Israel war unterm Essen meistens so ein kleines Zertifikat, dass es koscher ist. Die Moslems halten einen ähnlichen Brauch. Sie nennen das Halal. Also auch wieder rein. Manche Leute essen sehr gerne diese islamischen Speisen da. Fleisch mit Gemüse im Brot. Manche nennen es Falafel, andere nennen es Döner. Und wenn ihr in so einen Dönerladen kommt, seht ihr dann sehr oft an der Wand ein Zertifikat eines der islamischen Vorbeter, der bestätigt, dass in diesem Lokal nur Halal-Fleisch, reines Fleisch ist. Ähnliches finden wir auch in anderen Religionen, zum Beispiel bei den Hindus. Sie haben es nicht ganz so ausgekniffelt, aber für sie ist zum Beispiel die Kuh ein heiliges Tier. Und wenn eine Kuh irgendwo lang geht, die darf man natürlich nicht schlachten. Aber man muss ihr sogar ausweichen. Man muss sie beachten wie einen Gott. Oder im Buddhismus, wo man so weit geht, dass man gar kein Fleisch isst. Ähnlich wie die Vegetarier in unseren Tagen, auch in unserem Volk. In anderen Religionen ist es üblich, bestimmte Tage und Zeiten als besonders heilige Zeiten zu bezeichnen. In Deutschland greift es immer mehr um sich, dass der Ramadan, der sogenannte heilige Monat der Muslime, begangen wird. In manchen Städten findet man sogar Ramadan-Beleuchtung. Und bestimmte Parteien, wie zum Beispiel die Grünen, sie schmücken sich damit, dass sie beim Fastenbrechen am Ende des Ramadan sich gemeinsam mit den Moslems zusammentun und dieses Fastenbrechen feiern. Bei Juden gibt es was Vergleichbares, zum Beispiel das Passafest hat ja einen biblischen Hintergrund, es erinnert uns an den Auszug aus Ägypten. Während dieser Zeit darf in Israel nichts, was gebacken ist, mit irgendein Triebmittel gegessen werden. Ich habe Passa schon in Israel erlebt. Da werden selbst Nudeln aus den Geschäften rausgenommen, weil ja vielleicht ein Triebmittel drin sein könnte. Die Hindus halten besondere Zeiten für wichtig. Da gibt es heilige Monate, heilige Jahre, heilige Fastenzeiten. Auch in der katholischen Kirche werden sie sehr, sehr hoch gehalten. Und nur noch ein Hinweis auf so eine fremde Religion, zum Beispiel im Buddhismus. Der Oberste der tibetanischen Buddhisten ist der sogenannte Dalai Lama. Der jetzige ist schon sehr alt. Wenn er sterben wird, dann kommen die obersten Buddhisten zusammen und dann suchen sie aufgrund von Sternen, von Sternenbildern nach dem neuen Dalai Lama. Der jetzige, 4 Jahre hatte man nach ihm gesucht. Man hat Horoskope gestellt, man hat sogenannte Mandala, das sind bestimmte Bilder gemacht, bis man ihn gefunden hat. Alles typisch für Religionen. Nun, manches am jüdischen Religiösen ist ist gar nicht so falsch. Aber es wurde hier in dem Wort gesagt, es ist nur eine Art Vorschattung für das, was in Jesus einmal kommen wird. Im Vers 16, also vor unserem Abschnitt, da wurde gesagt, dass der Herr Jesus, nachdem er auferstanden ist, die Mächte des Bösen, der Teufel und seinen anderen abgefallenen Engeln, die Mächte und Gewaltigen, in einen Siegeszug vor der ganzen unsichtbaren Welt vorgeführt hat und damit gezeigt hat, er hat jetzt den Bösen besiegt. Kapitel 1, Vers 16. Er hat sie zur Schau gestellt. Paulus zitiert, dass hier etwas Großes ist, Jesus, der im Himmel ist. Er hat die Mächte der Finsternis in einem Art Triumphzug vorgeführt. Ich habe in den letzten Wochen ein Beispiel erzählt von Menschen, die ich kennengelernt habe. Sie waren in russischer Gefangenschaft und an einem bestimmten Tag im Jahr 1944 mussten 57.000 deutsche Gefangene durch Moskau ziehen. Man wollte sie ganz besonders verächtlich machen. Man hatte ihnen tagelang nichts zu trinken gegeben. Und auch nichts zu essen. Und dann zum Schluss hat man ihm verdorbene Fische gegeben, sehr salzige und Wasser. Das Ergebnis, alle hatten Darmprobleme. Die meisten dieser 57.000 haben unter sich gemacht. Und so mussten sie vor den Augen der Moskauer Bevölkerung durch die Stadt marschieren. Der Teufel ist auch vorgeführt worden in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Der Teufel ist besiegt. Und unser Abschnitt sagt jetzt, weil der Teufel besiegt ist, darum brauchen wir uns um äußere Dinge keine Gedanken mehr zu machen. Denn Jesus hat ihn doch besiegt. Mag sein, dass im Alten Testament das Meiden bestimmter Speisen ein Hinweis war, dass wir mit unreinen Dingen nichts zu tun haben wollen. Aber das hat heute alles keine Bedeutung mehr. Die Verse 16 bis 23 gehen besonders darauf ein. Wenn man sich jetzt meint, wieder durch solche Dinge gefangen nehmen zu lassen, also an Jesus zu glauben, aber wieder bestimmte Festtage halten zu müssen, bestimmte Speisen halten zu müssen, dann ist man in der Gefahr, von solchen irdischen Dingen wie innerlich hypnotisiert zu sein und dann eventuell seinen Siegespreis nicht zu bekommen. Manche haben durch das Festhalten an irdischen Dingen den Blick auf Gott längst verloren. Die, die sie so weggeführt haben, Wölfe im Schafspelz werden sie einmal genannt im Neuen Testament, das waren diese Gnostiker. Sie behaupteten, durch Visionen erkannt zu haben, dass man eine besonders enge Beziehung zu Engeln haben muss. Sie beteten diese Engel teilweise an. Auch sowas gibt es unter Christen bis zu den heutigen Tagen. Im katholischen und orthodoxen Bereich ist das sehr häufig. Es ist menschlich, wenn man einen Engel oder ein geistliches Wesen sieht, mit Hochachtung ihm zu begegnen. Aber es wird einmal in der Offenbarung etwas erwähnt. Da darf Johannes, der ja die Offenbarung geschrieben hat, einen solchen Engel sehen. Und dann fällt er vor ihm nieder und dann sagt der Engel, tu das nicht, bete mich nicht an, denn auch ich bin nur ein Geschöpf. Das will Gott nicht. Wenn es auch recht fromm klingt, dass du vor Bildern. Entschuldigt, Geschwister, ich wurde ganz kurz unterbrochen. Möchte hier aber wieder einsetzen, es wird hier vom Apostel Paulus sehr, sehr deutlich gesagt, ihr braucht euch über diese Dinge keine Gedanken zu machen, denn in Jesus habt ihr alles, was ihr braucht. Das alles waren nur Vorschattungen und dem braucht ihr jetzt nicht nachzugehen. Lasst uns jetzt noch einmal durch die einzelnen Verse, wie sie hier genannt sind, gehen und uns den Hintergrund dieses wichtigen Abschnittes näher vor Augen stellen. Hermann Menge, dessen Übersetzung ich ja häufig benutze, hat zusammengefasst, was in unserem Abschnitt steht. Er hat es in einem Satz zusammengefasst. Die Beobachtung äußerlicher Bräuche und des das scheinheilige Wesen der gnostischen Irrlehrer sind wertlos und entsprechen nur der menschlichen Art der Irrlehrer. Also, es waren irdische Dinge, die haben bestimmte Feiertage gehalten, sie haben bestimmte Speisen gemieden, aber Paulus sagt, macht euch um sowas keine Gedanken. Lass uns den Text durchgehen und uns dann auch fragen, hat das für uns vielleicht auch eine Bedeutung? Nun, Vers 16 und 17. So lasst nun niemanden euch ein Gewissen machen über Speisen oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Welches ist der Schatten von dem, was zukünftig war, aber der Körper selbst ist in Christus. Hier steht, lasst euch kein Gewissen machen. Der Mensch hat ja ein Gewissen, der braucht ja keins gemacht zu kriegen. Aber das Gewissen der Menschen ist von irgendwelchen Dingen erfüllt, die er vom Gefühl her für großartig oder auch für schlecht hält. Wenn ein Kind sehr früh falsche Dinge für gut genannt wird, wird sein Gewissen verdorben sein. Oder wenn durch die Kultur, in der wir leben, bestimmte falsche Dinge im Mittelpunkt kommen, dann wird man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man diese Dinge nicht hält. Lasst euch jetzt von niemandem mehr ein Gewissen machen, die nicht im Glauben an Jesus stehen. Die haben ja eigentlich immer ein schlechtes Gewissen. Sie haben Angst vor dem Tod. Denn sie wissen, mit dem Tod, da ist hier alles zu Ende. Sie haben Angst, wenn es Gott gibt, nach dem Tod vom Gericht Gottes zu stehen und verurteilt zu werden. Und so haben die Menschen ein Gewissen. Und man hatte im Judentum eben die Gebote. Und zu den Geboten gehörten auch Speisegesetze. Und man sagte sich im Judentum, die halten wir, damit uns Gott nicht einmal sagen kann, wir haben etwas gegessen, was gegen seinen Willen war. Da wird uns in der Apostelgeschichte Kapitel 10 und 11 von Petrus berichtet. Petrus war ja ein gebürtiger Jude und Juden aßen, das wie ich sagte, koscher. Also bestimmte Speisen gar nicht. Und wenn bestimmte Speisen, dann nur in einer bestimmten Weise zubereitet. Eines Tages liegt Petrus auf dem Dach seines Hauses und macht so eine Art Mittagsschlaf. Und dann hat er eine Vision. Er sieht, während er schläft, vom Himmel herunter ein großes Tuch kommen mit allerlei Tieren, die man nicht essen durfte. Und dann hört er eine Stimme von Gott und die sagt ihm, schlachte und iss. Und wie reagiert Petrus? Petrus aber sprach, Apostelgeschichte 10, Vers 14, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. In Kapitel 11, Vers 8, ich aber sprach, das erwähnt er dann nochmal, oh nein, Herr, denn es ist nie etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gegangen. Er hatte ein solch schlechtes Gewissen. Aber was sagt Gott ihm? Erkläre nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Und so füllt Gott sein Gewissen mit Freiheit. Wenn Gott sagt, du darfst das essen, dann darfst du es essen. Da brauchst du nicht mehr irgendwelchen alten Traditionen anzuhängen. Das, was vor Jesus war, das war nur der Schatten. Mit Jesus kam die Substanz unseres Heils. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das Gesetz, die schriftlichen Aussagen, wie man das Leben gestalten soll. Mose, ein Mensch, ein großartiger Mensch, der Führer Israels, der sie in die Freiheit geführt hat, hat von Gott die 10 Gebote bekommen und aber auch die anderen Gebote dann gezeigt bekommen. Und durch Mose haben die Menschen von einem Menschen, von dem Mose, die Gebote gekriegt. Aber dann kam Jesus. Und dann heißt es im Vers 17, Johannes 1 weiter, die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Durchs Gesetz wird keiner gerettet. Aber weil Gott ihn begnadigt. Vorher hatte man nur das Gesetz. Das konnte nicht begnadigen. Aber jetzt ist Jesus gekommen. Durch ihn haben wir erkannt, was vor Gott wirklich gilt. Die Wahrheit. Und die Gnade. Jetzt könntest du dich fragen, ja gut, das kann man ja alles wissen, aber wie ist denn das, hat das für uns heute was zu tun? Nun, es kam immer wieder Irrlehrer auf, die behaupteten, ihr müsst bestimmte Gebote halten, das wäre sogar im Blick auf die Endzeit wichtig. Da gibt es die Glaubensgemeinschaft der Sieben-Tages-Adventisten. Sie ist gegründet worden von einer sogenannten Prophetin Ellen White. Sie hat durch Eingebung bestimmte Dinge erkannt. Es gab damals zu ihrer Zeit eine Bewegung, die war der Überzeugung, dass im Jahr 1844 die Entrückung der Gemeinde kommt. Zweimal wurde es von einem Mann namens Miller gepredigt, fürs Frühjahr und dann fürs Herbst 1844. Aber es kam ja keine Entrückung. Und dann tritt diese falsche Prophetin Ellen White auf und sagt, ja, Jesus wollte kommen, konnte aber nicht kommen, weil die Christen den falschen Ruhetag halten. Die Christen halten den Sonntag und sie hat dann bald gesagt, der Sonntag ist das Zeichen des Antichristen, es ist das Zeichen des Sonnengottes. Und jetzt muss der ganzen Welt verkündigt werden, dass der richtige Feiertag gehalten wird. Und erst wenn das die ganze Welt erfahren hat, dann kommt Jesus wieder. In Offenbarung, da steht im Kapitel 14, hier muss sich der standhafte Ausharren der Heiligen zeigen, die da treu bleiben, den Geboten Gottes und den Glauben an Jesus. Das heißt, sie hat ein paar Bibelstellen rausgesucht, hat sie in einen neuen Zusammenhang gesetzt. Und jetzt hat sie ihren Anhängern gesagt, weil der Sabbat, der Samstag als Ruhetag nicht gehalten wurde, konnte Jesus nicht kommen. Sie ging sogar zeitweise so weit, dass sie sagte, Jetzt ist der Herr Jesus im himmlischen Heiligtum und er streicht die Namen aller derer aus dem Buch des Lebens, die nicht den Sabbat halten. Im Laufe ihrer weiteren Entwicklung hat sie immer wieder neue Eingebungen gekriegt, Visionen, so wie es hier gesagt wird. Und oftmals stand sie stundenlang mit einer ganz besonders schweren Bibel, wo sie die Anweisung bekam. Und dann war für sie auch klar, auch die Speisen, die im Alten Testament den Juden verboten wurden, auch die dürfen wir nicht mehr essen. Etwas Ähnliches ist durch einen anderen Irrlehrer, auch so ein Wolf im Schafspelz, einen gewissen Joseph Smith gekommen. Er ist der Gründer oder der Vater der sogenannten Mormonen. Heute nennen sie sich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Er hat gemeint, von einem Engel Moroni in ein Buch, das in Altägyptisch geschrieben wurde, gezeigt zu bekommen. Und er bekam von dem Engel Moroni eine spezielle Brille, mit der er dieses Altägyptische verstand und hat das dann aufgeschrieben. Und das ist ihr Grundlage ihres Glaubens, nämlich das sogenannte Buch Mormon. Auch bei ihnen gibt es bestimmte Speisevorschriften, bestimmte Vorschriften, wie man bestimmt den Gottesdienst halten muss und auch bestimmte Hinweise auf wichtige Tage, wichtige Monate und Jahre. Der Teufel hat immer wieder ähnliche Methoden. Die Galater, eine Region in Kleinasien, die zum Glauben kam, haben als Paulus eine Zeit lang dort nicht war, wieder solchen falschen Lehren angehangen. Und Paulus muss im ersten Kapitel des Galaterbriefs schreiben, ich habe Angst, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Wer so einen Weg geht, könnte sein Heil verlieren. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 8, da waren ähnliche Dinge aufgetreten. Da ging es um bestimmte Speisen, um das sogenannte Götzenopferfleisch. Und da muss Paulus sagen, Speise aber macht uns vor Gott nicht angenehm, weder haben wir, wenn wir nicht essen, einen Nachteil, noch haben wir, wenn wir essen, einen Vorteil. Alles nur irdische Dinge. Alles nur ein Schatten für das, was später einmal kommen wird. Jetzt könntest du dir sagen, aber wir halten doch auch einen Tag höher wie die anderen, nämlich den Sonntag. Liebe Schwester, lieber Bruder, vor Gott ist jeder Tag gleich. Aber der Sonntag, er ist der Tag, der für uns zur Entspannung gut ist. Gott will nicht, dass man rund um die Uhr schaffen und arbeiten muss. Er will uns etwas Gutes tun und hat uns so einen Tag der Entspannung gegeben. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Der 7. ist der Ruhetag. An diesem Ruhetag hat man mehr Ruhe wie sonst zum Lesen der Bibel. Nicht, dass der Sonntag ein höherer Tag wäre wie der andere, aber es ist die Chance, noch besser Gottes Wort kennenzulernen. Wer den Sonntag als einen Zwang für bestimmte Ordnungen ansieht, der hat nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Der Sonntag ist ein Geschenk, das du in besonderer Weise auf Gott achten darfst. In der Endzeit, da werden bestimmte gefährliche Irrlehre auftreten. Im Neuen Testament wird immer wieder von solchen Irrlehrern gesprochen. Paulus hat eine prophetische Gabe und er sagt im 1. Timotheusbrief etwas über diese Zeit. Ich lese einmal die ersten Verse aus Kapitel 4 im 1. Timotheusbrief. Der Geist, der Heilige Geist, aber verkündigt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden. Das heißt, Lehren von bösen Geistern, von Dämonen, das sind die Sektengeister, die werden viele verführen. verführt durch heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die selbst ein Brandmal im Gewissen haben. Es sind Leute, die das Heiraten verbieten oder die Enthaltsamkeit von bestimmten Speisen, welche Gott doch dazu gegeben und geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. Denn alles, was von Gott geschaffen ist, ist gut und nichts davon ist verwerflich, wenn man mit Danksagung es hinnimmt. Es wird ja durch das Wort Gottes und durchs Gebet geheiligt. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat auch die Ordnung zwischen Mann und Frau geschaffen. Gott hat auch die Ordnung der Speisen geschaffen. Und indem jemand sagt, das, was von Gott geschaffen ist, ist schmutzig, ist schlecht, das dürfen wir nicht, da tritt er Gottes Segnungen mit Füßen. Vers 18, lasst euch von niemand das Ziel verrücken, denn nach eigener Wahl einhergehend in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen im fleischlichen Sinn. Diese Irrlehre sind aufgeblasen wie so ein Frosch. Sie reden den anderen etwas vor, was nicht wahr ist. Wir wurden schon in Kapitel 2, am 2. Vers und im 8. Vers vor diesen Leuten gewarnt. Im Vers 2, da wird gesagt, sie betrügen euch. Im Vers 8 wurde gesagt, sie berauben euch. Der Teufel will uns das Heil rauben. Äußerlich tritt er und seine Verkündiger auf wie Schafe, wie die reinsten Unschuldschafe Gottes. Aber Gottes Wort sagt, es gibt Schafe, Wölfe in Schafspelz. Matthäus 7, Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Seht euch vor denen vor. Schon Jesus hat das ankündigen müssen. Und als Paulus wusste, es wird mit seinem Dienst bald ein Ende nehmen, hat er noch einmal die Vorsteher, zum Beispiel auch der Gemeinde von Ephesus, zu sich geladen. Und dann wird berichtet in Apostelgeschichte 20, Vers 29, dass er ihm Folgendes sagte. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die Herde nicht verschonen, Wölfe im Schafspelz. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn ihr solche Leute erlebt, da habt ihr manchmal den Eindruck, oh, die sind ganz besonders heilig. Sie meiden bestimmte Speisen, sie halten besondere Feiertage, sie wissen über Engel und über alles Bescheid. Aber der Apostel Paulus sagt, sind Wölfe in Schafspelz. Sie predigen euch den Schatten, aber die Substanz, die euch rettet, die ihr in Jesus habt, die verhüllen sie damit. Im Galaterbrief schreibt Paulus in Kapitel 5, von Vers 2 bis 4. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass, wenn ihr beschnitten werdet, eigentlich sagten sogar, wir Christen müssten wieder beschnitten werden. Wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch dann nichts mehr nützt. Ich bezeuge aber wiederum jeden Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetreten von Christus, so viel ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das Gesetz besagte, das religiöse Gesetz, das nicht essen, diese Feiertage halten, damals sogar noch beschneiden lassen. Und jetzt sagt Paulus, wenn ihr den Weg des Gesetzes geht, müsst ihr alles halten. Bis in die letzte Konsequenz. Wenn nur eine Kleinigkeit nicht stimmt, seid ihr ewig verloren. Wir dürfen in Jesus die Substanz des Heils haben, die Gnade, die Vergebung. Wenn du aber das Gesetz halten willst, dann wirst du dir ja den Himmel erarbeiten. Aber das schaffst du nie. Es gibt nur das eine, entweder den Weg der Gnade oder den Weg des Gesetzes. Zwischenweg gibt es nicht. Auch gibt es keine Vermittler zu Gott. Natürlich, wir haben einen Vermittler. Damals wurde aber schon durch die Gnostiker gesagt, nein, es gibt viele Vermittler, heilige und besonders großartige Personen oder auch besonders herausgehobene Priester. Im Hebräerbrief geht Paulus auf die Frage der Priester ein und er macht klar, das gibt es nicht. Wir haben den hohen Priester Jesus. Er vertritt uns vor Gott. Und jetzt brauchen wir keinen anderen. Mir sagte mal ein katholischer Priester, eine Mutter versteht ihr Kind besonders gut. Und unsere Mutter ist Maria. Wenn wir schwach werden oder in Sünde gefallen sind, dann möchte ich nicht, dass Jesus mit seinem Vater redet. Er ist doch ein Mann, er ist hart. Aber Maria ist wie eine Mutter. Die vertritt uns in richtiger Weise. Ich war einmal in Nazareth. In Nazareth, da ist eine, die Verkündigungskirche. Sie soll an dem Platz sein, wo einst die Maria erfahren hat, dass sie Jesus gebären wird. In dieser Kirche sind hunderte Bilder von Maria. Und überall wird Maria als eine Art Miterlöserin bezeugt. Nein, sie gibt es nicht. Und auch sehr demütige Leute haben solche falschen Meinungen vertreten. Vielleicht habt ihr einmal gehört, da gab es in Indien eine Mutter Teresa, so nennen sie sie. Sie hat sich besonders um Arme und Sterbende gekümmert, wirklich gute Werke getan. Aber sie war eine so enge Marienverehrerin, dass sie die Maria zur Miterlöserin erklären lassen wollte. Und sie hat sich mit vielen zusammengetan und sie haben den Papst angeschrieben, er soll doch ein Dogma erlassen, dass Maria die Miterlöserin ist. Nun, er hat es nicht gemacht, aber im katholischen Bereich ist vieles ganz in dieser Nähe. Und diese Leute berufen sich auf Visionen, auf Gefühle und sie halten das genau wie die sogenannten Pfingstler oder Charismatiker und sie berufen, können sich nicht aufs Wort Gottes berufen, sondern nur auf Menschliches. Im ersten Timotheusbrief, da wird sehr deutlich gemacht, dass man das Heil durch leeres Geschwätz wieder verlieren kann. Was die Irrlehrer bringen, ist hohl, so steht es von dem Urtext in unserem Wort. Leeres Geschwätz. Wir dürfen auf das Haupt der Gemeinde schauen. Das Oberhaupt der Gemeinde, der Erste, der uns beim Vater vertritt, ist Jesus. Und wir sind Glieder, das ist ein Bild, am Leibe Christi. Und wenn du das aus dem Auge verlierst, unser Größtes, unser Höchstes, das ist doch für uns Jesus. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, 6 und 7 heißt es, davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewendet. Die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen, noch was sie behaupten. Der Apostel Paulus sagt, sie verstehen nicht mal, was sie sagen. Und nun bringt Paulus im Vers 20 bis 23 noch eine letzte Begründung an, warum wir diesen falschen Weg nicht gehen dürfen. Er sagt, wenn wir gläubig geworden sind, da sind wir doch der Welt gestorben. Solche Gesetze, durch die man scheinbar zu Gott kommen kann, sind typisch weltliche Gesetze. Sie finden sich in allen Religionen. Und jetzt sagt ihr, seid doch der Welt gestorben. Wie könnt ihr jetzt wieder in solche weltlichen Gesetze reinkommen? Indem ihr, Vers 21, so sagt, du sollst das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Was sind doch alles? Es sind doch alles unter eure Hände gegeben. Es sind der Menschen Gebote und nicht göttliche Lehren. Diese Irrlehrer, es fällt uns oft schwer, uns von ihren Aussagen zu trennen, weil sie uns oft so fromm vorkommen, so geistlich. Aber sie sind es nicht.
Vers 23. Sie haben den Schein der Weisheit, göttlicher Weisheit, durch selbst erwählte Geistlichkeit und Demut. Sie haben eine Geistlichkeit sich selbst ausgesucht und Demut. Dass sie ihre Leib nicht schonen und dem Fleisch nicht seine Ehre tun zu seiner Notdurft. Im katholischen Bereich, uns wird das aus Luthers Zeiten besonders auch überliefert, da haben sich Menschen selbst gequält. Sie haben sich gepeinigt mit Geißeln. Sie haben sich um die Beine Dornen gewickelt, damit sie schwer leiden müssen. Und dann haben andere sie gesehen und haben gedacht, oh, die sind uns doch weit voraus im Glauben. Aber Paulus sagt, es ist hohles Geschwätz. Es ist nichts. Ich kannte eine Glaubensschwester. Eine alte, einfache Schwester, die in ihren jungen Jahren sich bekehren durfte. Zu unserer Gemeinschaft kam eine andere Schwester dazu. Sie war wesentlich jünger. Sie spielte auch in der Kirche Orgel. Und sie hielt sich aber zu einem Gebetskreis eines katholischen Priesters, der in seinem Gebetskreis das Zungenreden praktizieren ließ. Nun bewarb sich in dem Ort, wo ich damals Prediger war, in Bad Bergzabern, ein gläubiger Pfarrer als Dekan. Und sie hoffte, dass, wenn der Dekan wird, in der evangelischen Kirche alles besser wird. Aber er wurde nicht gewählt, es wurde ein anderer gewählt. Und sie kam dann nicht mehr in die Kirche und sie kam auch nicht mehr zu uns in die Gemeinschaft. Eines Tages trifft die alte Schwester, von der ich vorhin gerade sagte, sie in der Stadt. Und dann spricht sie sie an, wir sehen dich ja nicht mehr, warum kommst du nicht mehr? Und sie antwortet, ja, ich habe so felsenfest damit gerechnet, dass jetzt dieser Dekan, von dem er gehört hat, unser Dekan wird. Und nun ist er nicht gewählt worden. Und nun habe ich erkannt, meine Heimat ist in diesem katholischen Gebetskreis. Vorher hat sie in der Kirche Orgel gespielt und jetzt spielte sie nur noch bei den Katholiken. Die alte Schwester wusste nicht recht, mit ihr jetzt zu reden. Aber sie sagte ihr dann einen Satz. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Dieser Ausspruch ist einem Lied entnommen. Und das gilt auch für dich. Suche Jesus und sein Licht. Nicht das Halten bestimmter Gesetze, nicht das Halten bestimmter Ruhetage, nicht irgendwelche äußeren Dinge. Suche Jesus. Durch ihn ist Gnade und Wahrheit. Er hilft, aber das andere alles nicht. Durch Werke wird keiner selig. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es ist wunderbar zu wissen, dass wir durch dich in den Himmel kommen. Durch dich sind wir zur Wahrheit gekommen, zur Wahrheit über uns selbst, dass wir erkennen, was wir für Sünder sind, aber auch zur Wahrheit, dass du für uns gestorben bist. Und hab Dank, dass wir, die wir dich jetzt als Heiland haben, in der Gnade stehen können. Dass uns alles vergeben und verziehen ist, was vor Gott nicht richtig war. Hab Dank, dass du jetzt unsichtbar bei uns warst, dass du mit uns geredet hast durch dein Wort. Bewahre uns das Wort fest im Herzen. Und alles, was uns noch auf der Seele liegt, wollen wir deinem Vater bringen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch
und schenke euch seinen Frieden. Amen.
In Jesu Namen. Amen.
Geschwister, ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Übertragung nicht ganz so klar und laut war wie sonst. Der Bruder, der in unserer Gemeinde die Technik macht, ist augenblicklich im Urlaub. Aber er wird in 14 Tagen zurück sein. Wir haben euch trotzdem die Bibelstunde jetzt geschickt. Und auch in der nächsten Woche könnte es noch ein klein technisches Problem haben. Aber danach ist auch diese Übertragung wieder in normaler Qualität da. Der Herr segne euch. Amen.